Ja, dann fangen wir direkt an. Los geht's.
So, da sind wir wieder nach einer kurzen Sommerpause. Ein ungewohntes Duo, neu vereint. Neue Ideen, neue Fragen. Wir schauen einfach, wo es mit der Community hingeht. Und ich sag mal Hallo zur anderen Seite.
Ja, hallo. Schönen guten Abend oder guten Morgen oder wie auch immer. Ja, es geht jetzt endlich weiter mit dem Podcast. Ich versuche da in sehr, sehr tiefe Fußstapfen zu treten. Aber ja, ich gebe mir Mühe und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein auf eine Menge neue Themen. Dann können wir einfach auch schon mal loslegen und wir lassen gar nicht so viel Zeit ins Land streichen.
Genau, ich würde sagen, wir haben ja aufgerufen zu bisschen Brainstorming und Fragen der Community-Auswertung. Und wir wollen nochmal an alle Danke sagen, die sich daran beteiligt haben. Und die vielen Zusprüche und die Motivation und das Lob, das wir für die Fortsetzung erhalten haben. Und dann würde ich sagen, dann legen wir doch mal mit der ersten Frage los. Ich glaube, die ist kurz und bündig.
Genau. Wir starten mit der ersten Frage. Leichte Kost zu Beginn. Was ist klein, gelb und dreieckig?
Ich würde sagen, ein kleines, gelbes Dreieck.
Würde ich auch sagen. Das, denke ich, kommt ganz gut hin. Also hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht. Doch, das lassen wir durchgehen.
Lass mal durchgehen, oder?
gut. Okay, dann haben wir hier die zweite Frage. Das geht jetzt tatsächlich direkt in die, ins Thema Finanzen rein. Und zwar haben wir die Frage, was ist gerade auch in der aktuellen Marktlage riskanter, Peer-to-Peer oder Krypto?
Wir müssen natürlich hier auch sagen, wir betreiben hier keine Finanzberatung. Wir zwei sind Privatanleger und reden hier über unsere eigenen Erfahrungen und über unsere eigenen Einschätzungen. Also ihr dürft das nicht werten, wie wenn das euer Bankberater euch sagt. Und ich finde bei dieser Frage P2P oder Krypto ist so ein bisschen schwierig. Wenn wir auf die aktuelle Marktlage schauen, würden alle sagen, ja, mit Krypto kriegt man aktuell mehr Rendite aufgrund Halving, aufgrund ETF-Fantasien und.
Ja.
Aber ich finde, es ist halt immer noch ein spekulatives Investment. Also es ist nicht garantiert, das Geld kann sofort flöten gehen.
Genau.
Ich finde, hier haben wir einen großen Risikofaktor. Ob das jetzt größer ist wie bei P2P. Natürlich bei P2P hast du Ausfallkriterien und man muss es halt mal runterbrechen. Früher war ich auch auf Aux Money tätig. Da hast du dir halt deine Projekte ausgesucht. 2015 war das noch ein bisschen nicht so anonym und ein bisschen seriöser. Da mussten die Anleger bzw. die Kreditnehmer mussten Auskunft über sich geben. Du wusstest, dass Vater B aus Aachen oder was weiß ich wo Geld braucht für Anschaffung, kleiner Urlaub, kleines Auto, irgendwas. Und mit der Zeit wurde es halt immer anonymer. Und dann frage ich mich halt, zu den heutigen Zinszeiten, damals muss man ja auch sagen, damals waren die Zinsen deutlich niedriger, warum nimmt derjenige so ein hohes Risiko auf und kann das halt überhaupt tilgen? Also ich finde, bei P2P hast du immer noch diese Ausfall, ja, du hast jederzeit könnt schon einen Ausfall haben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel uns eine andere Plattform anschauen, wie Bondora Grow.
Es ist auf jeden Fall viel Spekulation dabei und was jetzt riskanter ist, gerade auch in der aktuellen Marktlage, ist, es kommt halt einfach ganz darauf an, für welches Krypto-Investment entscheide ich mich, für welches P2P-Investment entscheide ich mich. Eine pauschale Aussage lässt sich da wirklich sehr schwer treffen, finde ich.
Was noch dazu kommt, ist halt auch so ein bisschen der zeitliche Hintergrund. Man hat halt, je nachdem, bei P2P musst du ja das Geld für eine Zeit blocken lassen. Bei Krypto ist es so, du kannst halt jederzeit kaufen und verkaufen. Aber da ist halt der Markt deutlich volatiler. Also ich glaube, da ist halt auch so ein bisschen die Sache für einen selber, wie lange möchte man dann nicht an sein Geld drankommen. Nicht jeder P2P hat wie bei Bondora Crown Go, wo du es jederzeit auszahlen lassen kannst.
Das ist richtig, ja. Stimmt. Muss man auf jeden Fall beachten.
Deswegen diese, daher, also ich kann ehrlich gesagt, kann ich diese Frage jetzt nicht richtig beantworten.
Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, also es ist schwierig. Es kommt halt echt auf viele Komponenten an. Von daher, das muss wirklich jeder für sich selber entscheiden, welches Risiko er da bereit ist einzugehen oder halt eben auch nicht. Ja, dann haben wir die dritte Frage. Die bezieht sich im Endeffekt auf Quellensteuer beziehungsweise auch auf ja, Verrechnung und Quellensteuern bezüglich ETFs. Die Frage hier war also quasi ein Vergleich zwischen einem ETF, der beispielsweise in Frankreich gelistet ist, und einem ETF, der in Irland gelistet ist. Ich weiß nicht, also ich kann da jetzt nicht allzu viel zu sagen. Also Thema Quellensteuer, klar, Frankreich, Irland, man hat darüber schon einiges gehört. Jetzt in Bezug auf ETF nochmal explizit. Boah, da müsste ich mich wirklich tiefergehend in das Thema einlesen oder sowas. Oder hast du da mehr Erfahrung?
Allgemein so wie die Quellensteuer in den einzelnen Ländern ist, das ist bei mir immer auch so eine Google-Suchaktion. Was ich ein bisschen schwierig fand, ging es nicht um das Domizil bei dieser Frage. Oder habe ich die Frage falsch gelesen?
Muss ich mal gucken. Warte mal, ich.
Oder habe ich das falsch
Nee,
verstanden?
ich muss mal gucken, ob ich die Frage. Oder machen wir es doch anders. Also ich glaube, wir kennen uns beide nicht so tief in dem Thema Quellensteuer aus.
Richtig.
Ich gucke jetzt einfach gleich nochmal die Frage nach und dann stellen wir die Frage einfach mal in die Community und fragen einfach mal, ob es jemand gibt, der sich bei dem Thema auskennt. Weil ich denke, was wir jetzt hier sagen, ist halt doch auch irgendwo gefährliches Halbwissen. Und vielleicht gibt es ja jemanden in der GetQueen-Community, der sich mit dem Thema auskennt und eventuell dazu mal ein paar Sätze schreiben kann. Oder vielleicht sogar natürlich, das wäre halt echt perfekt, ja, größere Auswertung, sage ich, oder eine größere Analyse macht, einen größeren Beitrag dazu schreiben möchte.
Das ist doch eine gute Idee.
Ja, dann machen wir das doch einfach und dann werden wir einfach morgen mal eine Frage in die Community stellen oder zumindest in den nächsten Tagen und vielleicht findet sich ja jemand.
Ich kann aber, glaube ich, auch in den Shownotes die Frage anhängen. Mal schauen, ob sich da einer meldet von unseren Hörern.
Oder so, genau.
Hier ist natürlich auch wieder die Frage, was lohnt sich langfristig?
Genau, das ist die Frage.
Was lohnt sich langfristig und was ist für die Person langfristig? Ja? Also alternative Assets, sprich Whisky, Uhren, Autos.
Ja, kann man machen, wenn man sich wirklich gut auskennt. Aber auch da kann es ja halt durchaus passieren, selbst wenn man jetzt irgendwie eine Herstellung hat, die nur eine bestimmte Auflage hat. Es kann dir trotzdem passieren, dass da einfach gar nichts mit passiert, ja. Also preislich, jetzt preissteigerungsmäßig. Autos natürlich auch, ja. Ich meine, damals, wer hätte gedacht, dass irgendwie, weiß ich nicht, der Golf ein Kultauto wird, ja. Wo heutzutage, gut, jetzt nicht vergleichbar mit Porsche oder sowas, aber Leute, die heutzutage einen gut erhaltenen Golf 1 beispielsweise verkaufen, die können da unter Umständen richtig Geld mitmachen, ja. Oder Lego ist auch so ein Punkt. Ja. Kaufe ich mir jetzt hier von Star Wars, was weiß ich, den Todesstern oder es gibt jetzt neu von Lego die Concorde. Steigt die im Wert oder steigt sie nicht? Das ist halt so ein bisschen ein Glücksspiel. Das kann gut gehen oder halt eben auch nicht. Da muss ich dann eben sagen, gerade langfristig gesehen, wer da eher auf Nummer sicher gehen will oder auch nicht tief im Thema drin ist, für den ist meines Erachtens nach Thema Aktien beziehungsweise dann, ja, noch sicherer, sage ich mal, Thema ETF, definitiv das bessere Thema oder das sichere Thema.
Ja, aber ich finde halt, wenn man jetzt so die Assets sich anschaut, müssen wir halt auch zum Beispiel Immobilien. Immobilien fallen ja da auch drunter.
Stimmt.
Wenn ich halt eine Immo, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Wohnung oder halt auch die Wohnung, die ich vermiete, habe und wohne da selber drin und bezahle das ab, finde ich, das ist das halt auch ein langfristiges Investment.
Ja, auf jeden Fall,
Und
definitiv.
das natürlich das instand zu halten und die Nebenkosten, die entstehen, das muss man auch aufbringen. Aber es ist halt, der Markt, finde ich, ist schon ein bisschen, wie soll ich sagen, regulierter, weil nicht jeder weiß, also nicht jeder weiß unbedingt, wo gibt es eine Uhrentauschbörse oder so eine Whisky-Tauschbörse, wo ich das dann überhaupt verkaufen kann.
Ja,
Und
ja.
mit einer Immobilie gehst du zum Beispiel zum Immobilienmakler
Oder zur ortsansässigen Sparkasse, wenn noch eine da ist.
Wenn noch eine da ist, genau. Natürlich muss man bei den anderen Assets sagen, es gibt ja diverse Anbieter, die ja praktisch durch Tokenisierung und Blockchain-Technologie, wo man sich Anteile an einem Asset kaufen kann. Also ich nutze da auch eine Plattform, die von vielen, denke ich, bekannt ist. Und da kriegst du halt einen Anteil an einer Uhr oder an einem Whisky schon für 50 Euro, Sneaker sogar für 10 Euro. Und da muss man natürlich sagen, die haben zwar 2% Gebühren, ich glaube inzwischen sogar teilweise noch mehr. Und in diesen Gebühren ist dann halt auch alles drin, wie Instandhaltung, Unterkunft und, und. Ich brauche halt nicht die mehrere tausend Euro, sondern ich habe wirklich nur diese 50 Euro. Aber ich habe halt zum einen das Risiko, wie es letztes Jahr der Fall ist, dass diese Einlagen, die Uhren wurden ja, es sind ja ein paar Uhren abhanden gekommen,
Okay.
dass die halt geklaut werden und dass halt jetzt sich durch die Polizei und die Versicherung alles in die Länge zieht und ich halt warte, bis ich praktisch meinen Einsatz wieder rausbekomme. Und bei den
Mein Schnürsenkel von den neuesten Sneakern.
ja. Und das Ding, das Problem ist halt auch auf einer anderen Art, wenn ich halt hier diese 50 Euro einsetze, du weißt ja nicht, wie managen die den Kauf und Verkauf von diesen Assets. Sind das jetzt auch extra Spezialisten? Stellen die extra dazu Spezialisten ein? Wie lange halten die? Die werben zwar damit, dass sie zwischen 2 und 3 Jahre die Assets halten und verkaufen. Jetzt habe ich aber zum Beispiel heute die Nachricht bekommen, dass eine Uhr wurde innerhalb von einer Woche mit 20% plus verkauft. Dann habe ich ja das Geld wieder draußen. Was mache ich dann
Ja.
damit? Weißt, dann muss ich mir ja schon wieder überlegen, wo setze ich es jetzt rein? Oder halt nachher verkaufen sie es im Minus. Die bieten ja auch NFTs an. Und als der NFT-Markt zusammengebrochen ist, die Firma selber kriegt das halt auch nicht wieder im Plus verkauft. Weil wenn sie nicht im Plus
Ja,
verkaufen,
klar.
ist halt auch die Provision deutlich geschmälert.
Ja,
Also
das stimmt. Hat das, ist das mit einer Fixlaufzeit verbunden oder ist, also ich sag mal, du hast jetzt eben gesagt, so die zum Beispiel 3 Jahre, aber was?
Sie werben damit, dass sie es mindestens 2 bis 3 Jahren eigentlich halten möchten,
Mhm.
außer es gibt sich halt eine Chance, wo sie es besser verkauft bekommen. Du kannst ihn als Privatmann auch schreiben, wenn du zum Beispiel Lust hast auf so eine bestimmte Uhr oder so, kannst du ihn auch ein Angebot unterbreiten und dann verkaufen sie auch. Und das finde ich halt eben auch so eine Sache. Ich weiß nicht, bis wann ich mein Geld zurückbekomme. Natürlich kann man dann sagen, man fährt verschiedene Strategien. Also die haben natürlich auch ihren eigenen Trading-Platz, wo du praktisch auch deine Assets reinstellen kannst oder sie kaufen kannst. Und meine Strategie ist so ein bisschen, keine Empfehlung übrigens, ich schaue, welche Assets aktuell unter Marktwert gehandelt werden und die möglichst lang schon auf der Plattform sind, in der Hoffnung, dass ich sie günstig kaufe und bald die Assets im Plus verkauft werden und ich dann das Geld wieder raus habe.
Ja gut,
Mitgenommen.
das klassische Buy Low, Sell High, ne?
Genau, das versuche ich dort ein bisschen anzuwenden, weil gerade wenn sie diese neuen Sachen rausbringen, du weißt halt echt nicht, wie lange ha halten sie jetzt den Porsche, wie lange halten sie jetzt den Ferrari, wie lange halten sie den Whisky, du weißt es einfach nicht. Und da muss man auch sagen, am Anfang fand ich vielleicht sinnvoll, noch Autos, Uhren, Anteile zu kaufen, weil die so teuer sind. Aber jetzt haben sie es halt ausgeweitet auf NFT, Kunststücke, Dinosaurierzähne, Pokémon-Karten.
Ja.
Da so, gibt es wirklich so viele Spezialisten, die sich damit auskennen.
Ja gut,
Das
ja, das ist dann die Frage, ja.
und haben die genau diese Spezialisten jetzt eingestellt? Ja. Also aktuell bespare ich das Ganze mit 50 Euro im Monat. Also das heißt, ich kaufe mir maximal nee, nicht maximal, mindestens ein Asset im Monat hole ich mir. Und nächstes Jahr möchte ich das aber deutlich reduzieren.
Okay, was ist da so die Mindestsache? Also
Also ein bei
Mindestgröße?
9 Assets ist 50 Euro, aber es kommen dann natürlich noch Gebühren drauf. Das
Hm.
heißt, du bist so bei 54 Euro pro Anteil, aber zum Beispiel die ganzen Sneakers und so, ich weiß gar nicht, warum die so billig sind, ob das mal alles noch vorherige waren, da ist ein Anteil schon ab 10 Euro.
Okay.
Genau,
Cool,
es
also
kommt
auch mit
natürlich
kleinem Geld
immer.
dann machbar.
Genau, da ist halt immer die Frage so, wie teuer war das Assets, als es praktisch released wurde, dort auf der Plattform und praktisch wie viele Anteile gibt es davon.
Ja, naja, klar.
Da könnte man sagen, okay, wenn ich daran partizipieren möchte und mir nicht einen ganzen Whisky nach Hause stellen möchte, den dann meine Frau aus Wut auf den Boden donnert,
Ja, kann passieren.
dann kann ich das darüber handeln.
Okay, ja, also für mich weiß ich nicht. Ich finde das nach wie vor irgendwie eigenartig, nur so ein Stückchen zu haben, so, weißt du, dieses Plastikpinöpelchen vom Schnürsenkel oder so. Also, ich meine, gut, letztendlich ist es mit einer Aktie ja auch nicht viel anders, ne? Aber irgendwie
Ja,
ist das ist irgendwie komisch.
ich bin auf jeden Fall, bin ich halt eher der Aktienfreund. Ich
Ja.
meine, seit 2010 handle ich Kauf und verkaufe. Jetzt, glaube ich, der längste Aktie, die in meinem Depot ist, seit 2017, die ich aktuell halte. Und natürlich, also ich finde immer, das ist immer noch für mich das A und das O. Und es heißt doch auch, Schuster, bleib bei deinen Schuhen. Damit habe ich angefangen
Heißt die
und
Schuster bleibt bei
lieber.
deinen Leisten? Ich weiß es
Nee.
auch gerade nicht. Keine Ahnung.
Du weißt, was ich. Und deswegen sage ich, für mich halt einfach langfristig gesehen schlägt nichts den Aktienmarkt.
Ja, das sehe ich auch so. Gut. Dann wäre das die Frage 4 gewesen. Dann haben wir jetzt hier ja eigentlich schon die letzte Frage jetzt für diese Folge. Wir haben jetzt auch schon über 20 Minuten wieder aufgenommen. Die Zeit rennt auch extrem, ne, oder? Weiß auch nicht. Naja, ja, also die letzte Frage für die Folge hier ist auch wieder etwas leichtere Kost. Weiß nicht, magst du sie vielleicht gerade vorlesen?
Warum müssen Granplätze verdichtet sein?
Gut, eine sehr ja, interessante Frage, die da gestellt wurde. Schöne Grüße an dieser Stelle an unseren Hannebumble-Dividendenmonteur. Und wir haben dazu, zu dieser Frage, einfach mal unsere Gast-KI gefragt, was die dazu sagt. Und da haben wir einen schönen Text bekommen, den möchte ich mal kurz vorlesen. Und zwar: Kranplätze müssen verdichtet sein, um eine stabile und sichere Grundlage für den Kran zu gewährleisten. Eine verdichtete Oberfläche minimiert das Risiko von Setzungen oder Bodenbewegungen, die die Stabilität des Krans beeinträchtigen könnten. Dadurch wird sichergestellt, dass der Kran effizient und sicher arbeiten kann, insbesondere bei schweren Lasten oder anspruchsvollen Aufgaben. Also, wenn ihr in Zukunft gefragt werdet, warum müssen Kranplätze eigentlich verdichtet sein, dann wisst ihr jetzt Bescheid.
Wieder was gelernt.
Tja, dank an den, also ich weiß nicht genau, ob es die Frage von ihm ist, ich könnte es mir gut vorstellen. Wenn nicht, dann habe ich quasi einfach mal so gegrüßt. Und macht ja auch nichts.
Würde das sich freuen.
Mit Sicherheit.
Dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal für deine Zeit.
Ja, ich habe zu danken. Oder wir beide haben zu danken, dass wir das überhaupt hier machen können für die Fragen. Du hast ja am Anfang schon gesagt, nochmal vielen Dank für die Einsendungen, für das tolle Feedback, was uns da auch erreicht hat, und der Support und auch die Vorfreude teilweise von einigen von euch, dass es jetzt dann doch weitergeht. Ich weiß nicht, vielleicht magst du noch mal ein bisschen was jetzt so grob zur Zukunft sagen. Also wie es jetzt quasi grobe Richtung weitergeht.
Grobe Richtung, wie es weitergeht. Also wir werden jetzt die ersten Folgen, lassen wir mal als Frage-Antwort-Spiel ein bisschen laufen, bis wir merken, wo das Ganze hier sich hin entwickelt. Falls ihr Lust habt, ich habe ja schon in der ersten Staffel gesagt, dass wir das ein bisschen so offen für alles laufen lassen. Falls ihr Lust habt, irgendwie mitzuwirken, uns was einsenden wollt, dann lasst es uns wissen, wenn ihr uns irgendwelche Fragen weiterstellen möchtet, die wir auf ehrliche Art beantworten sollen, gebt uns Bescheid und dann schauen wir, wo die Reise hingeht und wie schön das nächste Jahr und die kommenden Wochen werden.
Genau, jetzt haben wir erstmal den Jahresabschluss schon wieder. Das Jahr 2023 ist ja jetzt schon quasi bald wieder vorbei. In 5 Wochen, glaube ich, müsste es soweit sein, ne? Dann ist Weihnachten, 6 Wochen ist das Jahr zu Ende. Ja, genau. Also wir haben auf jeden Fall für die nächsten Folgen auch noch ein paar Fragen. die uns auch erreicht haben, die wir dann natürlich auch beantworten werden. Da wird es dann auch nochmal ein bisschen tiefer ja, in die Finanzmaterie reingehen. Und wie der König schon gesagt hat, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu uns, zur GetQueen Community oder zu Finanzthemen generell oder wie auch immer, dann lasst es uns einfach wissen. Und dann schauen wir mal, wie wir das quasi einarbeiten können, dass wir das Ganze auch ja, entweder mit professioneller Hilfe oder auch selbstständig beantworten können.
Dann bis bald.
Jo, dann bis bald, bis nächstes Mal und jo, das war's.
Ciao.
Disclaimer: Keine Anlageberatung. Wir reden hier im Podcast über unsere persönlichen Erfahrungen als Privatanleger und Privatpersonen. Alle zur Verfügung gestellten Informationen, Kommentare, Hinweise, Ratschläge dienen als Denkanstöße. Sie sind nicht als persönliche Anlageberatung zu verstehen. Bildet euch selbst. Wir übernehmen keinerlei Haftung für eure Anlageentscheidungen, die ihr aufgrund der hier besprochenen Themen und Informationen trefft.